die ich auch so ein klein wenig an die Sache anklingen lassen will. Weil bei all dem, was ich festgestellt habe, diese Gegend war so fromm, dass du es manchmal kaum aushalten konntest. Und so religiös. Du kommst in die Grabeskirche, da liegt der Stein, wo man sich vorstellt, dass Jesus darauf einbalsamiert worden ist für sein Begräbnis. Und du siehst, wie sich Leute durchdrängen, um den Stein zu küssen. Du siehst Leute, die die Klagemauer anrühren wollen, wahrscheinlich so, damit sie einen Stromschlag kriegen, damit was Besonderes passiert. Du siehst an jeder Ecke irgendwelche religiöse Sachen, die kleinen Briefchen, die in den Ritzen stecken, habe ich schon genannt. Und dann denkst du, es ist alles anders, wenn du oben in das muslimische Viertel kommst. Auch da siehst du, wo ein Mann dann ganz vorsichtig die Moschee berührt. Ich habe gedacht, ja, vielleicht hilft es, wenn ich in Bethlehem Salböl kaufe. Das wollte ich heute mitbringen, habe ich zu Hause gelassen. Vielleicht passiert dann mehr. Und du siehst, in manchen Kapellen, da haben die orthodoxen Griechen, dann waren die orthodoxen Syrer, dann waren die orthodoxen von Äthiopien, dann war da die katholische Kirche und die evangelische Kirche ist zu spät gekommen, die hatte nicht mehr so viel, aber dann die russisch-orthodoxe. Du gehst von einer Kapelle in die andere rein und es trieft von Frommen. Bei der Grabeskirche darf man nichts ohne gemeinsamen Beschluss verändern. Deswegen steht da schon eine leider außen angelehnt seit mehreren Jahren. Ich habe gedacht, ja, und wo kommen wir Pfingstler vor? Wir haben keinen Tempel. Sind wir anders? Und die Frage kam, was zeichnet mich eigentlich als Christen aus? Oder bei dem ganzen Religiösen, was da ist, was kann ich den Leuten sagen, weswegen sie Christen werden sollten? Mission ist ja verboten, aber es wäre ja mal ganz interessant, so einen Tipp zu geben dem einen oder anderen. Aber was will ich ihm sagen? Er sagt doch, wir haben doch alles Fromme hier, ich kann den Stein doch abknutschen. Und ich dachte, ich muss neu darüber nachdenken, damit ich wirklich weiß, was mein Christentum ausmacht. Und deswegen habe ich zwei Verse, den einen, den habe ich vor einem Monat schon mal reingebracht. Aber ich möchte uns lesen Johannes 10, Vers 14 bis 16 und Johannes 10, Vers 27 und 28. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Kleine Klammer auf, prophetisch, nicht? Eine Herde und ein Hirte. Das hat mich bewegt. Und Johannes 10, 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich dachte, was zeichnet mich als Christ aus, ob ich in Jerusalem war oder nicht? Ich habe einen guten Hirten. Du sagst, ja, neu ist diese Theologie ja gar nicht. Aber die Versuchung, wenn du in so einem heiligen Land bist, auf einmal mit Reliquien umzugehen, irgendwie einen Stein zu berühren oder meinst, wenn du an der Mauer gestanden hast, dann wärst du besonders heilig oder auch oben auf dem Tempelsberg, wo der Altar gestanden hat, da standest dann so ungefähr mit deinen Füßen so in der Nähe und dann sagst du, oh, jetzt müsste ich die Salbung besonders spüren. Nein, wir haben einen guten Hirten. Manchmal scheine ich das zu vergessen. Wenn es mir so gut geht, ehrlich, dann ist das wunderbar, dann weiß ich sofort, ich habe einen guten Hirten. Aber wenn es einem mal schlecht geht, wem von euch ist es in der letzten Zeit mal schlecht gegangen? Dann kommt es doch ganz schnell dahinter, dass du sagst, ey, hat er mich vergessen? Oder was habe ich ihm eigentlich angetan, dass ich jetzt durch so ein Tal gehen muss? Versteht ihr, wir vergessen dann ganz schnell, dass wir einen guten Hirten haben. Das zeichnet mein Christsein aus. Ich habe einen guten Hirten. Und er kennt die Seinen. Ich finde das so genial, dass er mich kennt und ich ihn kennenlernen darf. Aus dem Stall der Juden und der Christen zusammengeführt. Menschen, die keinen Hirten haben, das habe ich festgestellt dort, wenn ich die Menschen beobachtet habe, sie suchen oft Hilfe in der Religion. Sie pilgern nach Mekka, sie pilgern dorthin, die pilgern dahin. Und so inspirierend das war, Israel zu sehen, ich sage euch, eine Begegnung mit Jesus ist viel schöner. Und die kann man hier haben, mitten in Berlin. Ich sehe Menschen, die dann anfangen, religiös zu werden, wenn sie wissen wollen, ob sie die richtige Ehefrau finden. Ob die richtige Berufsentscheidung da ist. Dann gehen sogar welche zum Wahrsager. Dann legen sie sich die Karten. Und in Berlin gibt es mehr Hexen und Wahrsager als Pastoren. Wusstet ihr das? Deutlich mehr. Das heißt, da muss doch ein Markt sein. Du wirst nirgendwo Prostitution haben, wenn niemand hingeht. Dann lohnt sich das Geschäft nicht. Aber es scheint sich wirklich zu lohnen mit dieser Wahrsagerei. Das heißt, das sind Menschen, die haben keinen Hirten. Und wieg das mal auf, dass du wissen darfst, du hast nicht nur einen Hirten, sondern du hast einen guten Hirten. Jeder große Kriegsherr in den Jahrhunderten zuvor hatte seine eigenen Wahrsager, damit er wissen wollte, wann soll er die Schlacht anfangen und wann soll er sie aufhören. Und ich dachte, bin ich als Pfingstler manchmal genauso? Dass ich mehr erwarte, wenn ganz bestimmte Dinge da sind, wenn das Salböl aus Jerusalem kommt? Ich will noch anders sagen, ich entdecke das immer, wenn Segnungsteile sind. Du bist als Gastredner irgendwo gewesen, hast gepredigt und Gott hat Gnade geschenkt, die Salbung war da. Und dann gibt es einen sogenannten Altarruf, die Leute stehen auf, kommen nach vorne und wollen Gebet haben. Und dann kannst du manchmal gucken, da steht vorne vielleicht eine ganze Region von Ältesten und vollmächtigen Frauen und Männern, die beten. Und was guckt er? Weil ist der Gastprediger da, zu dem gehe ich hin. Der hat vielleicht das doppelte Maß an Salbung, das ist so ein Elisa-Typ. Wenn es so wäre, würde ich sagen, kommt alle zu mir, ich schaffe das schon irgendwie. Aber wir haben guten Hirten. Ich möchte uns loslösen von Religion und an den Hirten binden. Mir fiel das nochmal auf, ich komme nochmal zur Reise hin. Wir hatten eine sehr exzellente Reiseleiterin. Wenn irgendwo was klemmte, sie zischte hin, sie löste das Problem. Zack, 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 das war genial, diese Frau. Jetzt fliegen wir ab. Durch die ganze Sache in Tel Aviv, durch das ganze Einchecken, du hast Sicherheit ohne Ende. Aber dann bist du endlich drin, sie verabschiedet sich. So, wir steigen in den Flieger, landen in Istanbul zwischen und dann war unsere Maschine weg. Übernachten in Istanbul wollte ich sowieso schon immer mal, habe ich dann als Spruch losgelassen, wurde dann auch wahr. Aber plötzlich stellten wir fest, wir hatten unsere Reiseleiterin nicht mehr. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, was müssen wir jetzt machen? Was hat er vorhin am Schalter gesagt? Wo müssen wir hin? Und dann konntest du uns sehen, wie wir auf einmal im Flughafen von Istanbul umhergeirrt sind. Ein Stück weit, ich gehe nochmal zurück und frage, nee, das brauchst du nicht, wir müssen uns hier anstellen, nee, wir müssen uns da anstellen. Ich habe gedacht, wir haben doch einen guten Hirten. Dieses Beispiel hat sich richtig eingeprägt. Wenn du einen guten Hirten hast, dann kannst du irgendwo zwischenlanden und er wird dich trotzdem führen. Teil 1, was macht dich als Christ aus? Ich habe einen guten Hirten. Das Zweite, Christen sind vom guten Hirten gekaufte Schafe, keine Ziegen oder Pferde. Ich habe euch ja öfters gesagt, wir haben so ein Andachtsbuch auf der Toilette liegen. Manche haben die Bildzeitung oder so, ja, sorgt für einen guten Abgang. Wir haben ein Andachtsbuch von Wilhelm Busch. Das kannst du während einer Sitzung gute Tageslese halten. Gestern komme ich auf das falsche Datum, auf das heutige. Und da war die Geschichte von einem Vater, der seinem Jungen die Geschichte vom guten Hirten erzählt hatte. Der Junge fand die Geschichte ganz toll, aber abends im Bett betet er: Lieber Herr Jesus, ich möchte lieber ein Pferd sein und kein Schaf. Dachte ich, das ist typisch. Wir wollen keine Schafe sein. Wir wollen eher Ziegen sein oder Pferde. Ziegen mit einem Dickkopf, der überall durchkommt, man kann sich durchsetzen. Aber ich habe in Israel gelernt, Ziegen sind Einzeltiere, Schafe sind Herdentiere. Deswegen glaube ich ganz gezielt, dass der Jesus von Schafen gesprochen haben, weil wir einander brauchen. Und Pferde, die bestimmen, wo sie hinwollen, was geht, das geht eine Zeit lang gut, aber ich sage dir spätestens, wenn es an die Ewigkeit geht, dann wird sich entscheiden, ob du ein Pferd warst oder ein Schaf. Selbst wenn ich durchs Todestal gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Klar, ich bin erkauft. Und was ich bezahlt habe, gehört mir, habe ich hier aufgeschrieben. Wenn Jesus sagt, meine Schafe, dann hat er bezahlt. Dann gehöre ich ihm für Zeit und für Ewigkeit. Das macht meinen Christenstand aus. Ich gehöre ihm. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre ihm. Ich muss das wieder ganz neu lernen, sonst werde ich religiös und mache viele fromme Dinge. Aber auch mit Schafe und Ziege oder Pferd, diese Sache. Jesus erzählt ja so ein Gleichnis, wie ein König ein Hochzeitsmahl ausgerichtet hat. Und wie er seine Knechte losschickt, die Gäste zu laden. Und dann steht dieser fatale Vers in Matthäus 25, Vers 5. Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereitet, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Ziegen haben ihren eigenen Dickkopf. Ich denke mal, manchmal bin ich so eine Hippe, so eine Ziege. Bei uns im Siegerland heißen die Hippe. Wie oft bestimmt dein Dickkopf deinen Lebensweg? Spätestens dann, wenn es darum geht, Recht zu haben. Ehrlich, ich könnte jetzt Ehegeschichten erzählen, wo meine Frau nicht klein Bein gegeben hat, nur weil sie nicht wollte, dass ich Recht behalten habe. Wir hätten so viel Frieden in unserer Ehe, wir hätten manchen Streit vermieden, wenn sie nicht so wäre. Schaf oder Ziege? Wenn sie jetzt mit Mikro hier stände, sagen, bleib mal einen Moment ganz ruhig, Paul. Wir können das auf die Gemeinde beziehen. Wir können das in die Gesellschaft beziehen. Ich sage dir nur eine ganz einfache Kleinigkeit. Lass dir draußen mal irgendwann eine kleine Ungerechtigkeit widerfahren. Wir Berliner, wir blühen auf. Ja? Du bist sonst wortkarg ohne Ende, aber dann plötzlich kommen Wörter aus dir raus, die kannst du kaum irgendwie kontrollieren. Bin ich mit euch unterwegs? Wir Berliner sind unheimlich gut. Wir wollen immer Recht haben. Und das äußert sich manchmal in ganz banalen Dingen. Du bist in Jerusalem, ich springe mit euch wieder mal. Ich hatte mich darauf gefreut, 35 Grad Sonne, abends lange Zeit draußen sitzen, so bei 25 Grad, mit einem dünnen Hemdchen noch. Ey, am Abend war das da arschkalt. Und was fällt mir als erstes auf, wenn ich rauskomme? Ey Mann, was ist das hier kalt? Und dann kommst du ans Buffet, koscheres Essen, und sagst, ey, wo ist denn hier die Currywurst? Ehrlich, das Erste, was ich denke, ey, die müssen sich alle nach mir richten. Und ich dachte, wenn die Berliner aufhören zu meckern, dann sind sie tot. Das fiel mir sofort auf, die müssen Recht haben, was gut ist und was schlecht ist. Wir wissen das sofort und wir sortieren das sofort ein. Und ich denke, wie viel Undankbarkeit lege ich dabei an den Tag? Dann stelle ich fest, ich bin eine Ziege mit einem dicken Kopf, der meint, es muss in Jerusalem immer 25 Grad sein, insbesondere wenn Paul dort wohnt. Ich könnte euch da noch ganz viele Dinge sagen, die mir komisch aufgefallen sind. Selbst im Toten Meer gab es keine Salzheringe. Und ich will euch was sagen, auch das Gartengrab war leer. Ich habe mich so geärgert. Ich dachte, ich hätte wenigstens noch einen Engel da angetroffen. Aber ich war natürlich wieder nicht bevorzugt. Also es ist, wie es ist. Also ich könnte ganz... Und noch eins. Am Schabbat, du steigst in den Fahrstuhl vom Hotel. Du drückst auf das Erdgeschoss, wo es das Essen gibt. Der reagiert nicht, du drückst nochmal. Und plötzlich setzt er sich in Gang. Ganz langsam. Der Magen knurrt. Ohne dass du gedrückt hast, auf der ersten Etage nach dir, er hält. Geisterhand, Tür geht auf, keiner steht da, Tür geht zu. Du fährst ein Stockwerk runter, er hält. Hält lange, Tür geht auf, Tür geht zu. Und beim 5., 6. Mal weißt du, du bist in den Schabbat-Fahrstuhl eingestiegen. Du kommst unten an und denkst, das Essen ist schon abgeräumt. Ehrlich? Da geht man doch lieber zu. Ja. Versteht ihr, wie wir sind? Deswegen sagt der Herr Jesus, sei ein Schaf und glaube, dass er dich liebt ohne Ende. Geh mal von deinem Gittikopf ein bisschen weg, sondern lass ihn walten und du wirst sehen, er wird dich recht führen. Ich glaube, wir vergessen oft und sind oft so wie diese Gäste, die geladen sind zu ganz viel Guten. Wir meinen immer, das geht nur in die Ewigkeit, aber manchmal denke ich, Gott hat so viel Gutes für uns und unser Dickkopf ruiniert alles. Unser Dickkopf ruiniert alles. Und ich muss zu meinem Leidwesen sagen, das meiste, wo ich meine Familie wirklich beschwert habe, lag nur an meinem Dickkopf, an meinem Stolz. Und wenn meine Frau nicht so geduldig wäre, dann hätte sie sich von mir schon scheiden lassen. Und manchmal denke ich mir, wenn ich die ganzen Gemeindesituationen da unten gesehen habe, von einem Tempelchen ins andere rein, jeder baut sein eigenes Ding. Ich frage mich, wie Gott darüber denkt. Und sind wir hier anders? Nö. Wir haben weniger Prunk, weil wir weniger Kohle da reinstecken, aber ist ja egal. Versteht ihr? Schafe, die lassen sich vom Herrn führen und wenn unser Dickkopf mal weg wäre, wir würden so viel mehr Freude erleben. Wir hätten so oft einen gedeckten Tisch, wir hätten so oft viel Gutes, aber was ist? Unser Dickkopf zieht durch. Ich bin überzeugt, wir würden viel fröhlichere Gottesdienste haben. Viel fröhlichere Gottesdienste, wenn unser Dickkopf nicht so eine Rolle spielte. Ich setze noch einen drauf, fällt mir gerade ein, steht nicht im Skript. Habe ich ja oft genug gesagt, je nachdem, was für ein Lobpreislied angestimmt wird, was dir passt oder nicht, je nachdem, wie laut das Schlagzeug ist oder nicht, wirst du reagieren und dein Dickkopf sorgt dafür, dass der Gottesdienst nichts wird oder dass er was wird. Je nachdem, wie die Trefferquote war. Geht euch das auch so? Oder bin ich nur so? Ich denke, können die nicht mal mein Lied singen? Die einen sagen, könnten die nicht nochmal einen alten Choral singen? Die anderen sagen, ach, schon wieder die alte Kamelle. Wir waren ja auf der Pastorenkonferenz, auf der BFP-Konferenz. Und da hatten die vorne eine Band stehen. Die war gigantisch, kam auch noch aus Bad Gandersheim, die hatte die doppelte Salbung. Und dann hatten die eine Lightshow dabei. Ich habe gedacht, das wäre jetzt genial, jetzt Lightshow hier. Aber da wird der ein oder andere sagen, ey, sag mal, haben die jetzt einen Webfehler da vorne? Ich meine, wenn du Lightshow haben willst, musst du nur ganz schnell blinzeln. Mach mal eben kurz, dann siehst du, dann flimmert hier vorne alles. Ehrlich! Und dann hörst du dann die ersten Kritiken und sagst, ey, das ist ja wirklich das Letzte, sowas, das kann doch gar nicht passieren, weil wie können die sowas machen, wo ist das Geld hingeflossen? Und andere sagen, endlich mal was Cooles. Und beide Gruppen, die da sitzen, die gehen leer aus, weil sie eben Hippe sind. Dickkopf. Gott will sie segnen und sie gehen an allem vorbei. Naja, lassen wir das. Gottesdienst als Erlebniswelt mit Bühnenbild. Ich habe mich gefragt, Azusa Street, die hatten nur so einfache Kartons, einfache Bretterkisten. Wir haben einen Lehmboden gehabt und da fiel die Salbung. Weil sie hatten eine Erwartung an den Hirten und nicht ans Programm. Merkt ihr, wie religiös wir schon sind? Ich muss nicht nach Jerusalem gehen und mich da aufregen. Bin ich auch. Naja, ich blätter noch mal rum, damit wir zum Ende kommen. Ne? Christen hören die Stimme des guten Hirten. Bei der Pastorenkonferenz wurden wir eingeteilt in ganz verschiedene Gruppierungen. Mal eine Gruppe, die knien vor Gott warten sollte, eine andere Gruppe, die eine Ermutigung brauchten. Es waren so verschiedene Gruppen und mitten in dem Kreis gab es dann auch Abendmahlsache. Und ich hatte mich gemeldet als Regionalleiter, dass ich gerne in die Gruppe sein wollte, die Leute segnet, um prophetisch zu hören. Eine Riesentraube von Menschen, die auf einmal kamen. Wir wussten gar nicht, wie wir alle dort Platz finden konnten. Es war mit Abstand, so wie ich das mit einem Augenwinkel beobachtet habe, die größte Gruppe. Und dann stand da so ein Stuhl und man durfte sich draufsetzen. Und ab dem Punkt hatte ich ein Problem. Du siehst wertvolle Gemeindeleute, die auf den Stuhl Platz genommen haben und jetzt von Paul erwartete, dass er ihnen ein prophetisches Wort sagt. Merkst du, dann hast du ein Problem. Das ist schön, die Hände auflegen, du bist wichtig und so weiter. Aber dann sagst du, ich will mich wegbeamen, was soll ich hier? Ich habe nichts, wenn der Herr nichts gibt. Und dann konnte ich manchmal in den Augen der Leute sehen, sie erwarteten, dass Gott jetzt zu ihnen spricht, gib mal Acht, nächste Woche wird bei dir die Erweckung losgehen, dein Gottesdienst wird dynamischer sein, der Herr steht zu deiner Salbung, dass alles immer nur dienstorientiert war. Und ich will dir was sagen, zu 90% so aus Erinnerung, vielleicht waren es 88 oder 80% oder 95%. Kamen ganz persönliche Worte, die in ihr Privatleben hineingingen. Ich glaube, ich habe für kaum irgendeinen eine Dienstanweisung von Gott weitergegeben. Und ich habe mir gedacht, ist es nicht bei uns manchmal auch so, wir meinen dann immer, wenn wir über prophetisches Reden hören, wir wollen gerne wissen, welchen Dienst ich habe, welche Berufung, ihr vielleicht bei den Rangern, die anderen beim Lobpreis und so weiter, dass wir das alles wissen wollen. Aber vielleicht redet Gott ja erstmal ganz anders. Und über all dem, was wir hören wollen, hören wir vielleicht gar nicht mehr richtig zu. Vielleicht sagt er dir einfach, Frau, du bist eine ganz fantastische Hausfrau. Und du warst gerade am Zweifeln, ob du das alles richtig geschafft hast, weil du so müde warst. Vielleicht hörst du du bist eine fantastische Mutter, obwohl dir gerade mal die Hand ausgerutscht war, weil die dir wirklich auf den Senkel gegangen sind, die Kleinen, ja, weil die Nerven blank lagen. Vielleicht hörst du von einem Mann, der gerade überlegt, ob er in der Firma überhaupt noch durchkommen kann. Vielleicht hörst du ganz klar, ich sehe dich, dass du treu bist, im Kleinen, im Verborgenen. Ich denke, Gott redet manchmal sehr, sehr deutlich in diese Richtung. Oder auch nur, dass er dir sagt, du bist wertvoll, unabhängig von dem, was du leistest. Wenn wir das öfters hören würden, ich glaube, wir würden im Glauben eine Leidenschaft freisetzen, die wäre gigantisch. Aber wir sind ständig dabei, hören zu wollen, soll ich den Nachbarn jetzt bekehren, wo soll ich einen Traktat weitergeben? Je frommer wir werden, umso mehr überwiegen diese Dinge, die wir hören wollen. Und Gott sagt, das kommt mal erst gar nicht. Dann siehst du diese Fischer, die wieder angeln wollten, so die Petrus-Geschichte, nicht? Wir waren ja auch an dieser Ecke, wo die wahrscheinlich dann die Netze ausgewaschen haben. Dann kommst du dahin und dann haben die ganze Nacht nichts gefischt. Wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, gib mir acht, meine Schafe hören meine Stimme, gib mir acht. Ihr hättet gar nicht erst rausfahren sollen. Ihr Knilche, ihr solltet in Jerusalem warten. Was macht ihr? Ihr geht wieder arbeiten. Ihr könntet alles knicken. Ich suche mir 12 neue. Den einen Versager haben wir ja sowieso schon abgehakt. Stattdessen ermutigt er sie zum Fischfangen. Es könnte passieren, wenn Gott dich während der Arbeit anspricht. Du bist gerade beim Kochen. Ja? Ist dir gerade was angebrannt? Gott sagt, macht nichts, koch nochmal. Oh, also ermutigt, das war schon ein guter Versuch, starte nochmal. Ja? Was wäre, wenn wir an diesen Ecken nochmal Gottes Stimme hören würden? Die Jünger werfen aus, ihr kennt die Geschichte. Und dann kommt kein Kopfwaschen, sondern dann kommt diese Sache, Petrus, hast du mich lieb? Ich habe diese Geschichte auf dem Boot auf dem See Genezareth erzählt. Der Motor war ausgeschaltet, das Boot schaukelt hin und her. Mir wurde während dem Erzählen eigentlich klar, das ist das Wichtigste, was wir hören können, dass die Liebesbeziehung fließt. Und wenn Jesus dich heute fragen würde, sag mal, hast du mich lieb? Wenn du das nochmal hören könntest und du könntest sagen, ja Jesus, du weißt. Eine Ehe, wo keine Liebeserklärung mehr formuliert werden, die stirbt. Eine Gemeinde, die nur noch funktioniert, wo keine Liebe zwischen den Gemeindemitgliedern mehr formuliert wird, die stirbt. Eine Gemeinde, die nicht mehr von Jesus hört, dass er einzelnen Gemeindemitgliedern, auch wenn sie Wiederholungstäter waren und versagt haben, ich hab dich lieb, die ist tot. Töter als das tote Meer. Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn ich als Ziel für diese Woche ausgeben würde, wir versuchen nochmal zu hören. Wer würde diesen Test mitmachen, zu sagen, Herr Jesus, ich will ganz neu nochmal deine Stimme hören, meine Schafe hören, meine Stimme. Jetzt müsste ja jeder Arm oben sein. Wer jetzt nicht oben ist, dem komme ich und helfe auf. Also bist du doch eine Ziege. Eine Hippe. Also ich gucke nach hinten. Ich bin jetzt nicht dabei zu sagen, wer will sich bekehren, sondern ich will sagen, wer möchte Gottes Stimme nochmal hören? Wer möchte das wirklich nochmal haben? Bitte, jetzt halte ich einen Moment inne und du sagst, Herr Jesus, ich möchte nochmal ganz neu deine Stimme hören. Und dann kommt meine Hausaufgabe. Aber jetzt, erstmal, dass wir dem Herrn Jesus das nochmal sagen. Herr Jesus, ich möchte nochmal ganz frisch diese Woche deine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme, das hast du da geschrieben. Ich bin keine Ziege, ich bin auch kein Pferd, ich will ein Schaf sein, also habe ich ein Anrecht, dass diese Verheißung an mir in Erfüllung geht. So, jetzt betet ihr und ich bin von dir vorne einen Moment ruhig und gucke nochmal im Skript, wie das weitergeht. Wir haben Sehnsucht danach, deine Stimme zu hören, die Stimme des guten Hirten. Wir haben Sehnsucht danach, diese Stimme zu hören, die sich durch all das Stimmengewirr dieser Zeit hindurchdringt. Wir suchen nach Methoden, wie das besser geht, aber du bist in all den Jahrhunderten immer wieder zu dem redenden, zu dem kommunizierenden Gott geworden und bist es bis heute. So sprich zu uns und lass uns hören. Amen. Jetzt kommt die Hausaufgabe. Wenn du was hörst, schreib das bitte auf. So zwei Sachen wenigstens. Du merkst, der Druck kommt jetzt. Bis jetzt war es angenehm, Herr, rede, dein Knecht hört. Ja, die Stelle kennen wir alle. Ja. Ab jetzt würde ich dich ermutigen, schreib das auf. Und wenn ich es nicht vergessen haben sollte nächsten Sonntag, dann werde ich fragen, wer von euch hat was gehört? Und wenn du mutig bist, wenn du wirklich kühn bist, dann sagst du, Icke. Und dann lasse ich dich aufstehen und du wirst, wenn es nicht ganz was Persönliches gewesen ist, ich meine, Gott kann ja auch ganz persönlich sagen, also gib mal acht, du hörst jetzt auf, deinem Nachbarn vors Knie zu treten, das will ich nicht hören. Also du musst solche Sachen dann nicht offenbaren, aber dass wir dann zur Ermutigung der anderen einfach hören, was Gott dir gesagt hat. Und vielleicht werden 5, 6, 7, 8 Leute sagen, ich war da und da und da hat Gott zu mir geredet. Das war stark. Zu mir hat Gott geredet, ich wollte gerade was Schlimmes tun, er hat gesagt, das lässt er besser. Zu mir hat Gott gesagt, ey, ich mag dir. Ich habe einen Berliner Akzent extra für dich genommen oder so, damit du das besser verstehst. Ja. Verstehst du? Hey, für dich vielleicht Polnisch. Das kann alles passieren. Arthur wird jetzt das dann übersetzen. Versteht ihr? Das kann Gott tun. Wenn wir keine Erwartungen mehr haben, wir hören auf so viele andere Stimmen. Aber was würde passieren, wenn er wirklich zu dir als dem Schaf redet und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Es werden sich Dinge verändern. Und letztes, das ist dann ganz kurz. Das Bild habe ich vor 3 Wochen hier an die Wand projiziert. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn eine Handlungsanweisung kommt, die Jesus dir sagt, wenn er nicht nur sagt, ich hab dich lieb, sondern wenn er sagt, gib acht, schenk diese Liebe mal weiter, dann sollten wir reagieren, weil Schafe folgen dem Hirten nach. Das ist ganz wichtig. Dann sind gewisse Gehorsamsschritte gefordert. Vielleicht redet er zu dir, du sollst den Fernseher mal ausschalten. Und dann machst du das einfach mal. Nur mir ist langweilig. Dann lässt ihn mal aus. Aber wie soll ich dann den Abend verbringen? Schmeiß ihn raus. Verstehe? Was wäre, wenn? Vielleicht kommt es auch ein Stückchen weiter, dass er dir deine Berufung wieder klar macht. Ganz kleiner Seitenstep. Ich bin überzeugt, dass heute hier Leute sitzen, die um eine ganz bestimmte Berufung in ihrem Leben wissen. Die sie nicht angefasst haben, weil sich keine Gelegenheit ergab oder weil sie zu viel als Pferde oder als Böcke durch die Gegend gesprungen sind. Ich lese in der Schrift, Gott bereut die Berufung, die er auf uns gelegt hat, nicht. Ich bin überzeugt, hier sitzen welche, die haben eine Lobpreisberufung. Die sollten wieder anfangen. Ich bin überzeugt, hier sitzen welche, die haben eine Hirtenberufung, die sollten wieder öfters ans Telefon gehen und andere anrufen. Ich bin überzeugt, hier sitzen Leute, die haben die Gabe zu trösten. Die sollten ganz neu Ermutigung erfahren. Manchmal geht das Leben so, dass die Dinge verschütt gehen. Aber Gott steht dazu und er ruft heute heraus. Er wird dich vielleicht in dieser Woche ansprechen. Dann sei kühn und sei demütig genug, das zu sagen. Wenn er was sagt, dann komm und folge ihm nach. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Was macht ein Christ aus? Nicht, dass er in Jerusalem zum Pilgern war, das ist wunderschön. Es macht ihn nicht aus, dass er einen Gebetsbrief in die Westmauer steckt oder heilige Steine knutscht oder berührt. Es macht ihn nicht aus, dass er hin und her wippt. Es macht ihn nicht aus, wenn eine Lightshow und ein mächtig großes Lobpreisteam hier vorne steht. Es macht aus, dass er weiß, er hat einen guten Hirten, der selbst wenn es dick kommt, mit ihm durchs Tal geht. Der tröstet dort. Der weiß, er hört diese Stimme, weil er ein Schaf ist, das ihm nachgeht. Und er weiß, ich darf diesem Herrn nachfolgen in allen Dingen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, egoistisch, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es eine Woche des Hinhörens wird, wo er ganz neu zu mir reden darf. Das wäre gigantisch. Ich brauche das, dass ich ihn höre. Amen.